Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 82. Drüben am Waldesrand stand nämlich ein kleines Häuschen. Es sah nicht reich, aber hübsch und sauber aus. Der Besitzer war ein Freund und Verwandter Florians und war gern bereit gewesen, die beiden Frauen aufzunehmen und zu verbergen. In den letzten Tagen war ihm dies freilich schwer geworden. Es hatte viel Militär im Orte gelegen, und auch ihm hatte man reichliche Einquartierung gegeben. Darum war er gezwungen gewesen, die Frauen im Keller zu verbergen. Jetzt aber befanden sie sich in dem kleinen Giebelstübchen, während er mit Florian in dem Gärtchen saß und über allerlei plauderte. Da plötzlich stockte das Gespräch und beide horchten. »Hörst du es, Florian?« fragte der Wirt. »Ja«, antwortete der Gefragte, »schon einige Male.« »Das ist ein Erdbeben. Nein, wie Donner. Ich bemerke es bereits seit Mittag.« »Sollte es seine Schlacht sein?« »Jedenfalls. So werden die Deutschen abermals geschlagen.« Bei diesen Worten blickte er den Kutscher forschend von der Seite an. »Warum gerade wieder die Deutschen?« fragte dieser. »Ich denke es mir. Das wäre dir wohl sehr lieb.« »Nein, du weißt, dass ich kein geborener Franzose bin, aber weil du gar so heimlich mit mir tust, wird es mir wohl auch erlaubt sein, mit meinen Gesinnungen Versteckens zu spielen.« »Das bringst du gar nicht fertig. Ich weiß doch, dass du ein braver Kerl bist.« »Warum also hast du kein Vertrauen zu mir?« »Kein Vertrauen? Worüber hättest du in dieser Beziehung zu klagen?« »Ich habe wohl zu klagen. Habe ich nicht bereits seit heute früh bemerkt, dass fremde Gestalten sich da drüben im Walde befinden, welche von Zeit zu Zeit nach meinem Hause blicken?« »Das habe ich noch nicht bemerkt«, meinte Florian sehr aufrichtig. »So sage, wer eigentlich jener Herr war, welchen du mit den Damen zu mir brachtest.« »Hm, es ist mir zwar von ihm verboten, aber ich weiß, dass ich dir Vertrauen schenken darf. Er ist ein Deutscher.« »Ein Deutscher? Ah, da hat er viel gewagt.« »Allerdings, aber er hat noch mehr gewagt, als du von ihm weißt. Ich werde dir erzählen.« Und er erzählte. Der Wirt hörte sehr aufmerksam zu. Als Florian geendet hatte, sagte er, »Das klingt, als hättest du es in einem Buche gelesen, aber ich will es dir glauben. Doch siehe, da kommt einer mit einem Wägelchen gefahren, gewiss ein Hausierer. Wollen einmal sehen, was er hat.« Der Mann, welcher sich langsam dem Hause näherte, hatte rotes, fuchsiges Haar und eben solchen Bart. Er war zwar nicht lumpig, aber beinahe liederlich gekleidet und zog einen vierräderigen Karren nach sich. Als er das kleine Vorgärtchen erreichte, griff er an die Mütze und grüßte. Die beiden Männer begaben sich zu ihm. »Womit handelt ihr?« fragte der Wirt. »Was habt ihr zu verkaufen?« »Nichts«, antwortete er, »ich kaufe im Gegenteile ein.« »Was?« »Knochen, altes Eisen, Zinn und Ähnliches.« »Habt ihr nichts für mich?« Florian hörte die Stimme, blickte den Mann scharf an, schlug sodann die Hände zusammen und rief, »Ist es möglich, Monsieur? Aber wahrhaftig, Sie sind fast gar nicht zu erkennen. Diese Perücke und der Bart verstellen Sie ganz.« »Wer ist es denn?« fragte der Wirt. Da griff Florian schnell zu, nahm dem Mann die Mütze und die Perücke ab und sagte, »Da sieh einmal selbst.« Vor den beiden stand Königsau. »Verzeihen Sie die Täuschung«, sagte er, »aber ich nehme an, dass Florian Ihnen wohl bereits gesagt hat, dass ich ein Deutscher bin.« Ehe der Wirt noch antworten konnte, wurde eben das kleine Giebelfensterchen geöffnet und die Stimme Margots ertönte. »Hugo, mein Hugo, darf ich hinunterkommen?« Er blickte mit glücklichem Lächeln empor und antwortete, »Nein, sondern ich komme zu dir.« Und im Nu war er in das Haus getreten und flog die Treppe empor. Sie öffnete und lag in seinen Armen. »Ich sah dich kommen«, sagte sie. »Und dein Herz klopfte vor Liebe und Seligkeit?« lächelte er. »Ah, ich erkannte dich ja nicht. Oh, diese hässlichen roten Haare!« Wenn du wüsstest, wer mich soeben auch nicht erkannte. Wer war es? Er trat mit ihr in das Stübchen, begrüßte vorerst auch die Mutter und deutete dann zum Fenster hinaus. Siehst du den Mann da auf dem Wege nach Palaiseux? Ja, dieser Mann ist kein anderer als dein Bruder.
Der Kapitän? Fragte sie erschrocken.
Ja.
Hat er dich erkannt?
Nein, er hat wohl geglaubt, mich bereits einmal gesehen zu haben, und darum hat er mir so lange nachgeblickt.
Aber erkannt hat er mich sicherlich nicht.
Das würde auch ein großes, großes Unglück sein, denn er sucht nach uns. Der Wirt erzählte, dass er überall nach zwei Damen und einem Knechte frage. Aber, lieber, welcher Umstand führt dich wieder zurück?
Der Feldmarschall schickt mich in die Berge, um die Kriegskasse in Sicherheit zu bringen.
Fortschaffen? Das ist ja unmöglich.
Ich soll ihr nur eine andere Stelle geben, damit der Kapitän sie nicht findet. Ich habe Leute hierher bestellt, welche heute eintreffen werden.
Ist es wahr, dass die Preußen eine Schlacht verloren haben?
Ja, bei Ligny. Sie wurden fast erdrückt, da Wellington nicht standhalten konnte. Dafür aber werden sie heute eine desto bedeutendere gewinnen. Hast du gehört, dass man sich wieder schlägt?
Ja, wo wird es sein?
Am Süden von Brüssel, vielleicht in der Gegend von Waterloo.
Aber wenn die Verbündeten doch nicht siegen?
Sie siegen, das ist meine Überzeugung.
Wie hat der Marschall dich empfangen?
Auf diese Frage hin kam er in das Erzählen. Dies nahm ihn so sehr in Anspruch, dass er den Savoyarden gar nicht bemerkte, welcher sich dem Hause näherte. Als dieser die beiden Männer bemerkte, grüßte er sehr höflich und fragte, »Verzeihung, wohnt ein Monsieur Florian hier?«
»Ja, der bin ich«, antwortete der Kutscher.
Der Fremde betrachtete ihn aufmerksam und sagte dann, »Ich habe mich bei Ihnen nach jemandem zu erkundigen.«
»Nach wem?«
»Das darf ich nicht sagen.«
»Ah«, nickte der Kutscher, »Sie sind eingeweiht. Sie meinen den Herrn Leutnant Königsau?«
»Allerdings«, antwortete der andere. »Ist er anwesend?«
»Er ist soeben erst gekommen. Wollen Sie ihn sprechen?«
»Ja.«
»Ich werde ihn holen.«
Er ging und brachte den Leutnant von den Damen herab. Als dieser den Savoyarden bemerkte, stieß er ein helles Lachen aus und sagte,
»Prächtig, Kunze, in dir sucht niemand einen Preußen. Was hast du mir zu sagen?«
»Dass alle da sind, außer einem.«
»Wer ist es?«
»Ich weiß es noch nicht.« »Die Werkzeuge sind da?«
»Ja.« »Darf man wissen, um was es sich handelt?«
»Jetzt noch nicht. Kann ich meinen Wagen sicher bei Ihnen einstellen?«
»Das versteht sich.«
»Er enthält außer den Knochen und dem alten Eisen, welches nur als Firma dient, Gewehre und Munition, welche wir brauchen.«
»Hören Sie die Kanonade?
Es scheint heiß herzugehen.«
»Gebe Gott nur den Verbündeten Sieg«, sagte Florian.
»Er wird diesen Wunsch erhören, und unser Siegeszug wird ein schnellerer sein als das vorige Mal.« Die Männer besprachen dieses Thema noch einige Zeit, und dabei merkte Königsau, dass er dem Wirte vollständig vertrauen könne. Später kehrte er zu den Damen zurück, denen es ein Trost war, ihn wieder bei sich zu sehen. Margot hatte sich von ihrer Verwundung völlig erholt. Sie war schön und reizend wie immer und freute sich im Stillen innig darüber, dass der Geliebte heute nicht den Schlachtgeschossen ausgesetzt war.
»Was wird Napoleon tun, wenn er siegt?« fragte sie.
»Er wird sofort Herr des Rheines sein.«
»Und wenn wir siegen?«
»So stehen wir binnen einer Woche vor Paris und diktieren einen Frieden, welcher gewiss nicht wieder gebrochen wird. Und weißt du, was hernach geschieht, meine Margot?«
»Was?«
fragte sie lieblich errötend.
»Dann wirst du deinen Siegeszug nach Berlin antreten.«
»Unter deinem Schirme und Schilde, ja, Geliebter?«
Sie legte die Arme um ihn und flüsterte ihm zu.
»Weißt du denn noch, dass du mir teurer warst als sogar der Kaiser?«
»Ja«, sagte er, »und das werde ich dir niemals vergessen.« Der Tag verging, aber der Kanonendonner wollte nicht aufhören. Noch am späten Abende war er zu vernehmen. Ja, er schien sogar immer näher zu kommen.
Gegen Mitternacht begab der Leutnant sich zu dem Stelldichein im Walde, wo er 10 mutige und kräftige Burschen fand, welche ganz geeignet waren, auch in Feindesland ein Abenteuer auszuführen, wie das Projektierte eines war. Der Karren mit den Waffen wurde geholt, und dann trat man den nächtlichen Weg an. Sie erreichten den Fuß der Höhe mit Tagesanbruch und begannen dann den Aufstieg. Der Forst lag still und menschenleer. Sie gelangten nach der Schlucht, ohne von jemand gesehen zu werden. »Hier ist es«, sagte der Leutnant zu den Leuten. »Haltet hier Wache, bis ich zurückkehre. Ich werde einen passenden Ort suchen, welcher in nicht zu großer Entfernung liegen darf.« Wer den Sprecher jetzt sah, hätte ihn allerdings nicht für einen preußischen Husarenleutnant gehalten, denn er trug Perücke und roten Bart, gerade so, wie auch die anderen in ihrer Verkleidung steckten. Als er sich entfernt hatte, lagerten sich die anderen zwischen den Büschen, um seine Rückkehr zu erwarten.
»Pfui Teufel, was stinkt da?« fragte einer. »Herrgott, eine Leiche hier hinter dem Strauche!«
Sie traten näher. Es war der Körper Rejaks. »Das wird der französische Baron sein, von welchem der Herr Leutnant erzählt hat«, meinte der Korporal. »Er sagte, dass wir ein Dokument darüber ausstellen würden.« Erst nach längerer Zeit kehrte Königsau zurück. Es war nicht leicht gewesen, einen passenden Ort zu finden. »Grabt ein«, befahl er. Bei der Arbeit so rüstiger Hände ging das Bloßlegen der Kriegskasse rasch vonstatten. Es wurde aus abgeschnittenen Stämmchen eine Trage gemacht, mit deren Hilfe man sie zu ihrem neuen Bestimmungsorte brachte. Dort wurde sie sehr vorsichtig eingegraben, worauf man noch vorsichtiger jede, auch die geringste Spur vertilgte. Dann zog der Leutnant Papier und Stift hervor, um einen Situationsplan anzufertigen, mit dessen Hilfe es einem Dabeigewesenen leicht war, den Platz wiederzufinden. Während dieser Arbeit war es über Mittag geworden. Die Leute nahmen einen kurzen Imbiss zu sich und kehrten dann nach der Schlucht zurück, um das dort offengelassene Grab wieder zuzuwerfen. Auch der Kapitän Richemont hatte sein gestriges Vorhaben ausgeführt. Er hatte sich mit einem Spaten versehen und war mit dem heutigen Morgen in die Berge gegangen. Er hatte die Absicht, Rejac einzuscharren und sich dann zu überzeugen, ob die Kriegskasse denn auch wirklich vorhanden sei. In der Schlucht angekommen, ging er ahnungslos auf die bewusste Stelle zu, blieb aber vor Schreck stehen, als er das Loch bemerkte, dessen glattgedrückte Seiten zur Evidenz bewiesen, dass sich hier ein großes Gefäß befunden habe.
»Fort, weg«, rief er, »Herrgott, ich komme zu spät!«
Es war ihm, als sei alles Leben aus seinen Gliedern gewichen.
»Das ist nur vor kurzer Zeit geschehen«, fuhr er fort, »denn die Erde ist noch ganz frisch. Wer aber ist es gewesen?«
Er blickte umher, konnte aber nichts finden, was ihm einen Anhalt hätte bieten können. Er stampfte den Boden mit den Füßen und rief,
»Nun ist auch diese Hoffnung hin!« »Gewiss ist es dieser Königsau gewesen. Oh, ich wollte, ich hätte ihn in diesem Augenblick hier bei mir. Wie sollte er meine Rache fühlen?«
Gerade zu dieser Zeit kehrte Königsau nach der Schlucht zurück. Er dachte an nichts weniger als daran, dass er jemand da treffen werde. Daher erstaunte er, als er einen Menschen an dem offenen Loche heftig gestikulieren sah. Er winkte seinen Leuten, ihm leise zu folgen, und schlich sich auf den Fußspitzen vorwärts. Er erkannte den Kapitän und legte ihm die Hand auf den Arm. »Mit wem sprechen Sie hier, Kapitän Richemont?« fragte er. Der Gefragte fuhr herum und wurde leichenblass vor Schreck.
»Wer seid ihr?« stammelte er.
»Schatzgräber, grad wie Sie, aber glückliche. Doch Sie kommen uns gerade gelegen. Treten Sie doch gefälligst einmal zu dieser Leiche. Kennen Sie dieselbe?«
Richemont blickte dem Sprecher scharf in das Gesicht. »Verflucht«, knirschte er, »Königsau.«
»Ja, ich bin es. Aber haben Sie keine Sorge, ich werde Ihnen nichts zuleide tun. Nur gestehen sollen Sie mir, dass Sie der Mörder dieses Mannes sind.«
»Den Teufel werde ich gestehen, aber dieses nicht.«
Bei diesen Worten bemühte er sich, von der Faust Königs aus loszukommen, dieser aber hielt ihn fest. Sie geben wenigstens zu, dass diese Leiche diejenige ihres Freundes Rejak ist, fragte er.
Was geht mich dieser Kadaver an?
Mir auch recht, aber da wollen wir dem Herrn doch einmal in die Taschen sehen.
Haltet ihn fest!
Er wurde trotz seines Sträubens so festgehalten, dass er sich nicht zu bewegen vermochte. Er schäumte vor Wut, konnte aber doch nicht verhindern, dass Königsau die Börse und die Brieftasche des Ermordeten zum Vorscheine brachte. Beides war mit dem Namen und Wappen Rejaks versehen. »So, das ist genug«, meinte der Leutnant, »mehr brauchen wir nicht. Ich werde diese Gegenstände behalten und an geeigneter Stelle deponieren. Nehmt ihm die Waffen und gebt ihm einen Fußtritt.
Das ist alles, was er von uns zu fordern hat.«
Man kam diesem Befehle sofort nach. Dann wurde die Leiche untersucht und begraben. Ein kurz abgefasstes Protokoll an Ort und Stelle abgefasst und von sämtlichen Leuten unterschrieben, steckte er zu sich. Dann wurde der Rückweg angetreten. Richemont wusste nicht, wie ihm geschehen war. Er hatte kein Wort zu sprechen gewagt und sogar den Fußtritt ruhig hingenommen. Er hatte dann den Fuß des Berges erreicht, als ob es im Traume geschehen sei. Dann aber kam er zu sich. Er blieb stehen, ballte einen Augenblick die Faust und rief,
»Rache, Rache! Ich weiß jetzt alles. Dieser verkleidete Offizier ging nach dem einsamen Hause. Dort wird sich seine Dulcinea befinden. Man wird ja sehen, was geschieht.«
Er eilte so, dass er noch vor Anbruch des Morgens nach Gedin kam. In dem Orte schlief kein Mensch. Eine flüchtige Soldatenschar, welche noch jetzt da rastete, hatte die Meldung gebracht, dass der Kaiser völlig geschlagen und Frankreich verloren sei. Da gab es ein Jammern und Klagen, welches dem Kapitän höchst willkommen war. Er ergriff das Wort und erzählte, dass er diesen braven Patrioten 11 deutsche Spione in die Hände liefern wollte. Die Braut des Anführers befinde sich jedenfalls in dem einsamen Hause am Waldesrande. Die Bürger des Ortes ließen sich nicht so leicht hinreißen wie die Soldaten, welche sofort unter Richemonts Führung nach dem Häuschen zogen, es besetzten und die Bewohner desselben gefangen nahmen. Während einige als Wache zurückblieben, zogen die anderen den deutschen Spionen entgegen, um sie zu vernichten. Die Preußen hatten es nicht für nötig gefunden, sich jetzt nur noch zu zerstreuen. Königsau hatte ihnen dies angeraten und sich dann von ihnen getrennt. So kamen sie, die Karre mit sich führend, ahnungslos daher. Da krachte eine Salve und alle 10 stürzten, zu Tode getroffen, zu Boden. Richemont untersuchte sie.
»Der Anführer ist nicht dabei«, sagte er. »Er wird noch nachkommen. Er darf uns nicht entgehen.«
Er täuschte sich. Königsau hatte unterwegs daran gedacht, dass er von Richemont auf seinem Wege zum Waldhäuschen beobachtet worden sei, und das hatte ihn besorgt gemacht. Daher trennte er sich von dem langsamen Zuge seiner Leute und eilte ihnen voraus. Dabei schlug er durch dick und dünn die gerade Richtung ein und wurde so von Richemont nicht getroffen. In der Nähe des Häuschens angekommen, merkte er sofort, was geschehen war. Aber er bemerkte auch, dass die Besatzung keine vielzählige sein werde. Was er aber nicht bemerkte, das war eine preußische Husarenpatrouille, welche am abliegenden Waldesrande dahergeritten kam. Er schritt auf das Häuschen zu und trat ein. Der an der Tür stehende Posten wollte es ihm verwehren, aber in demselben Augenblicke hörte er Margots Stimme um Hilfe rufen. Sofort riss er die Pistolen hervor und drang ein. In der Stube rang Margot mit 4 Soldaten. Der Wirt und Florian lagen gebunden in der Ecke und Frau Richemont war ohnmächtig. Die 4 Schüsse krachten und die 4 Angreifer stürzten tot zu Boden. Aber der Posten war dem Leutnant gefolgt. Margot stieß einen schrillen Warnruf aus. Königsau wollte sich schnell umdrehen, aber es war zu spät. Der Pallasch des Franzosen sauste durch die Luft und fuhr ihm in den Kopf. Er sank nieder und Margot neben ihm. Unterdessen war die Patrouille aus dem Walde hervorgebrochen. Der sie befehligende Offizier hielt an und schaute sich um. Da fielen in dem nahen Hause 4 Schüsse und dann hörte man einen schrillen Angstschrei.
»Was ist das? Dort kämpft man«, sagte der Offizier. »Vielleicht bedarf man unserer Hilfe. Vorwärts!«
Sie sprengten herbei, sprangen ab und drangen ein. Da sprang gerade eben der Franzose, welcher den Hieb gegen Königsau geführt hatte, zum Fenster hinaus, da er sich nicht anders retten konnte. Aber der Husar erkannte auf den ersten Blick, was hier geschehen war, und sandte ihm eine Kugel nach, welche auch ihr Ziel nicht verfehlte. Florian und der Wirt wurden ihrer Fesseln entledigt und erfuhren, dass eine größere preußische Truppenabteilung im Anzuge sei, so dass sie nun nichts mehr zu befürchten hatten. Sie erzählten in kurzen Umrissen, was geschehen war, und mussten auf Befehl des Offiziers die Damen nach oben bringen. Königsaus Kopfwunde war lebensgefährlich. Er erhielt einen notdürftigen Verband, bis nach ungefähr einer Stunde die erwähnten Truppen ankamen und ein Arzt sich seiner annehmen konnte. Dieser schüttelte höchst bedenklich den Kopf, gab aber doch der inzwischen wieder zu sich gekommenen Margot eine tröstliche Antwort, obgleich er ihr nicht erlaubte, den Geliebten zu sehen. Richemont kehrte nicht nach dem Hause zurück. Er hatte unterwegs von dem Anrücken der Preußen gehört und es vorgezogen, sich nicht in eine gar zu große persönliche Gefahr zu begeben. Von der Verwundung seines Todfeindes wusste er allerdings noch nichts.